das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schweißtreibende Straßenarbeiten in sengender Hitze. Für diese Arbeiter in Berlin war es wohl einer der härtesten Tage des Jahres. In Köln sorgte Sprühnebel für dringend benötigte Abkühlung. Und fast überall in Deutschland wurde heute richtig viel getrunken. Denn die Hitzewelle erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt. An manchen Orten kratzten die Temperaturen an der 40-Grad-Marke. Doch von nun an wird es wieder kühler. Am Nachmittag zogen schon die ersten Gewitter auf und in einigen Regionen drohen Starkregen, Sturmböen und Hagel nach der Hitze dieses Tages, wie sie etwa in Mannheim zu erleben war.
Abkühlung dringend nötig. 39,2 Grad. Damit war Mannheim heute einer der heißesten Orte in Deutschland. Und auch die Schattenplätze rund ums Wahrzeichen, den Wasserturm, heiß begehrt.
Wir versuchen hier, wenn wir draußen rumschlendern, schon dann den kürzesten Weg immer in die nächste schattige Bucht sozusagen zu nehmen.
Ist hier schon auf jeden Fall sehr heiß.
Man merkt irgendwie, dass Mannheim einfach nicht für diese Temperaturen gebaut ist, ne?
Erst vor kurzem hatte Mannheim den Negativtitel als menschenunfreundlichste Stadt bei Hitze von der Deutschen Umwelthilfe bekommen. Ein Aktionsplan soll Abhilfe schaffen, etwa durch mehr Trinkwasserbrunnen. Die extreme Hitze macht den Menschen in Mannheim zu schaffen.
Ich bin überlegen, hier zu studieren. Also, ich komme aus Hamburg, überlege ich mir das vielleicht noch mal.
Wobei es dort gerade nicht viel besser ist. Auch in Hamburg Temperaturen weit über 30 Grad. Abkühlung gibt's unter dem Hafen. Im alten Elbtunnel bei 15 Grad.
This place is perfect.
Dieser Ort ist perfekt. Bei über 30 Grad draußen kann man hier einfach relaxen und ein bisschen abkühlen.
Cool down a bit.
Das ist wunderschön hier. Also, ich glaube, wir bleiben hier heute.
Ja.
Während die einen noch schwitzten, gab es andernorts schon erste Unwetter. Wie hier in Zell am Hammersbach im Schwarzwald, wo sich am Nachmittag eine lokal stark begrenzte Gewitterzelle entlud. Große Mengen Regen fielen innerhalb kürzester Zeit und auch große Hagelkörner. Für den Abend und die Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor weiteren Unwettern.
An vielen Schulen fiel heute das magische Wort hitzefrei. Schülerinnen und Schüler mussten also nicht mehr in stickigen Klassenräumen sitzen, sondern wurden ins Freibad entlassen. Ein Privileg, von dem die meisten Arbeitnehmer nur träumen können. Besonders belastend ist die Hitze für Menschen, die im Freien arbeiten und auch noch der prallen Sonne ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Dachdecker.
36 Grad schon am späten Vormittag. Für die Dachdecker in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg wird der Job zur Härteprüfung. Wegen der Hitze ist heute um 12 Uhr Feierabend. Dann lassen sie hier den Hammer fallen. Weiterarbeiten wäre zu gefährlich.
Gestern hatten wir also den Fall, dass ein Mitarbeiter mich angerufen hat und hat gesagt, Chef, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir ist schwindelig. Da wird die Baustelle sofort abgebrochen.
Mehr als 30 Grad warm ist es auch im Universitätsklinikum Augsburg. Um einen Hitzeschutzplan zu entwickeln, werden hier schon seit längerer Zeit Temperaturen und Luftfeuchtigkeit gemessen. Eine Klimaanlage ist nicht vorhanden. Verschatten, nachts lüften und viel trinken, so die aktuellen Maßnahmen.
Was man immer auch machen kann, ist sich gegenseitig helfen und unterstützen. Darüber reden, wenn es einem schlecht geht. Schwere Tätigkeiten nicht alleine machen, sondern sich einfach Hilfe dafür holen.
Auch bei hohen Temperaturen einen Rechtsanspruch auf hitzefrei gibt es nicht. Die Arbeitgeber haben aber eine Fürsorgepflicht.
Ab 30 Grad in Innenräumen, da müssen sie auch was tun. Das kann zum Beispiel sein, Ventilator oder Getränke bereitstellen, Gleitzeit ermöglichen und da, wo es geht, die Kleiderordnung lockern.
Die Kleiderordnung spielt für Martin Genginger keine Rolle. An seinem Hähnchengrill im oberbayerischen Tüssling ist es manchmal mehr als 60 Grad warm. Genginger ist Hitzeprofi. Zurzeit trinkt er 7 bis 9 Liter Wasser am Tag und isst statt Hähnchen leichte Kost.
Claudia Kleinert im ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main. Erst ein Tag mit extremer Hitze, dann vielerorts Regen und sogar Unwetter. Lässt sich das ungefähr so zusammenfassen?
Ja, Romy, das passt perfekt. Genau so war es. Und so ist es ja bei uns auch oft im Sommer. Wenn so große Hitze war und dann kühlere Luft kommt, dann geht das meistens mit Unwettern einher. Und heiß war es heute. In Andernach 39,3 Grad. Demke in Sachsen-Anhalt 39,2. Bensheim in Hessen 39. Potsdam 38,8. Wertheim 38,8 Grad. Das ist außergewöhnlich früh im Sommer, der ja gerade erst angefangen hat und der noch eine ganze Weile geht. Wenn dann also jetzt ein Frontensystem kommt, das kühlere Luft bringt, und das war jetzt bei uns die Kaltfront, die wird sich bis morgen weiter nach Südosten verlagern, dann trifft diese kühle Luft auf die sehr heiße Luft und es brodelt. Und es hat heute gebrodelt. Auf dem Radar sieht man sehr gut zum einen, ja, im Süden, also in Baden-Württemberg, auch am Alpenrand München, gerade ein kräftiges Gewitter, aber unwetterartig waren die, vor allem hier im Nordwesten. Hier zieht jetzt noch was Richtung Hamburg. In Bremen gab es zum Teil schwere Sturmböen, die gab es auch in Nordrhein-Westfalen, örtlich sogar orkanartige Böen. Und das Ganze verlagert sich jetzt weiter über Hamburg nach Schleswig-Holstein. Auch in der Nacht kann es da noch sehr heftige Schauer und Gewitter geben, mit Starkregen, mit Hagel und auch mit Sturmböen. Vorlaufend zu den Gewittern wird es an sich sehr windig, mit auch örtlich schweren Sturmböen und orkanartigen Böen. Die nächsten Stunden sind noch so ein bisschen gefährlich.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und zur Hitzewelle in Deutschland sendet das Erste heute einen Brennpunkt um 20.15 Uhr direkt nach dieser Tagesschau. Ja, und wir bleiben bei der Hitzewelle, denn solche Wetterextreme werden Experten zufolge künftig häufiger auftreten. Europa ist vom Klimawandel besonders betroffen. Deshalb soll der Ausstoß schädlicher Treibhausgase durch Industrie, Verkehr und Haushalte weiter gesenkt werden. Bis 2040 um 90% im Vergleich zu 1990. So lautet der Vorschlag der EU-Kommission. Aber geplant ist auch eine umstrittene Hintertür. So sollen Klimaschutzprojekte außerhalb Europas beim CO2-Einsparen angerechnet werden können.
33 Grad auch in Brüssel, da wo am Mittag die EU-Kommission präsentiert, was sie gegen den Klimawandel tun will. Der Weg sei ambitioniert, aber auch pragmatisch und flexibel, sagt der Klimakommissar. Wir bleiben auf Kurs, auf Europas Weg zur Dekarbonisierung. Wir machen das für die Wettbewerbsfähigkeit, das Klima und unsere Unabhängigkeit. Und so soll es gehen. Im Vergleich zu 1990 soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% sinken. Bis 2050 will die EU dann vollständig klimaneutral sein. Neu ist jetzt ein verbindliches Zwischenziel für 2040, minus 90%. Ebenfalls neu, auch Klimaprojekte außerhalb der EU, zum Beispiel Aufforstungen im Regenwald, können teilweise beim CO2-Einsparen angerechnet werden. Kritik von den Grünen.
Das sind oft Rechentricks, das ist Etikettenschwindel. Man bekommt ein Papier, da drauf steht, CO2 ist eingespart worden, aber es stimmt gar nicht.
Zum Gespräch in Brüssel heute auch zahlreiche Unternehmenschefs aus Deutschland. Dass die EU-Kommission mehr Ausgleich zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit schaffen will, kommt bei der Wirtschaft gut an.
Klimaziele sind dann erreichbar, wenn die Technologie bereitsteht, sie erreichen zu können. Wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, um diese Klimaziele erreichen zu können. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Noch ist nichts beschlossen. Das neue Klimaziel wird jetzt mit den EU-Staaten und dem Parlament verhandelt.
Im Kanzleramt sitzen die Spitzen von Union und SPD seit gut 3 Stunden im Koalitionsausschuss zusammen. Das Treffen dürfte eine erste größere Belastungsprobe sein, denn ein Thema ist die umstrittene Senkung der Stromsteuer. Anders als im Koalitionsvertrag vereinbart, sollen nur Industrieunternehmen und Landwirte entlastet werden, nicht aber kleinere Betriebe und Privathaushalte. Das sei nicht finanzierbar, hieß es von Seiten der SPD. Von der Union hagelte es Kritik und jetzt wird ein Kompromiss gesucht.
Schon etwas früher kommen die Unionsspitzen ins Kanzleramt, vielleicht auch, weil sie bislang nicht mit einer Stimme sprechen in Sachen Stromsteuer. CSU-Chef Söder will sie auch für Privathaushalte senken, eventuell in Stufen. Eine Entlastung habe man im Koalitionsvertrag versprochen. Für Friedrich Merz dagegen ist diese Frage nicht besonders wichtig, betont er heute schon vorab auf einer Veranstaltung.
Ob wir als Bundesregierung erfolgreich waren oder nicht, wird in 5 oder in 10 Jahren nicht danach beurteilt, ob wir bei der Stromsteuer das Richtige gemacht haben.
Falls sie sinken soll, könnte die Gegenfinanzierung eine der umstrittensten Fragen sein. Da dürften Union und SPD weit auseinanderliegen. Beim Koalitionsausschuss sollen auch erste Ideen zur Reform des Bürgergelds verhandelt werden und weitere Sozialthemen. Vor allem aber, so kündigen es die Koalitionspartner an, soll es um den Umgang miteinander gehen.
Markus Preis in Berlin. Wie könnte denn eine Lösung im Streit um die Stromsteuer aussehen?
Ja, so wie wir hören, ist bei dem Koalitionsausschuss vor allen Dingen erstmal das Thema, warum man denn jetzt schon wieder eine Lösung braucht. Denn CDU und SPD haben das Ganze erst vor einer Woche und einem Tag verabredet. Und das ist natürlich besonders für den Kanzler und den Vizekanzler, die Repräsentanten dieser Regierung, unangenehm, dass da jetzt sozusagen ein Hauch von Ampelstreit schon wieder weht. Aber man wird natürlich trotzdem gucken, was kann man jetzt machen. Eine Variante, die offenbar diskutiert wird, ist eben zu sagen, wir machen nicht sofort die Senkung für alle, aber wir machen es vielleicht noch in Schritten. Das muss man sehen, ob das am Ende rauskommt. Aber was man jetzt schon sehen kann, ist, dieser Regierung fehlt das Geld. Trotz Sondervermögen, trotz Aufweichung der Schuldenbremse, trotz geplanter 170 Milliarden Euro Schulden in den kommenden beiden Jahren, ist auch ein Betrag von 5, 6 Milliarden, wie er jetzt zur Senkung der Stromsteuer gebraucht wurde, schon ein Grund, eine richtige Krise zu haben.
Dankeschön, Markus Preis nach Berlin. Seit Anfang Mai steht der frühere Rap-Superstar Sean Combs vor einem New Yorker Gericht. Ihm werden mehrere Sexualstraftaten vorgeworfen. Nun hat die Jury ihr Urteil gefällt und den 55-Jährigen in den schwerwiegendsten Anklagepunkten freigesprochen. Dazu gehören Menschenhandel und organisierte Kriminalität. Schuldig gesprochen wurde Combs im Zusammenhang mit Prostitution.
Große Erleichterung bei der Familie von Sean Diddy Combs. Gestern noch hatten sie mit dem Schlimmsten gerechnet. Dass er in nur 2 von 5 Anklagepunkten schuldig gesprochen wird, feiern sie auch vor dem Gericht. Lasst Puffy frei, rufen sie. Den schwerwiegendsten Vorwurf, er habe ein kriminelles Unternehmen geführt, den hielten die 12 Geschworenen für nicht bewiesen. Es war ein großartiger Tag für das Team von Sean Combs, denn die entscheidenden Anklagepunkte organisierte Kriminalität und Sexhandel sind vom Tisch. Das war ihnen sofort klar. Es gab viele Umarmungen, Tränen und Gebete. Sean Combs, einer der erfolgreichsten Rapper und Musikproduzenten, als P. Diddy oder Diddy, macht er seit den 1990er Jahren Karriere. Dieses Video zeigt die dunkle Seite hinter der schillernden Fassade. Sexpartys und Gewalt. Sie habe flüchten wollen von einer der vielen Partys, erzählt Kronzeugin Cassie Ventura. Ja, es habe Gewalt gegeben, so die Verteidigung. Doch das sei, Zitat, Teil einer modernen Liebesbeziehung gewesen. Alles einvernehmlich. Im Zweifel für den Angeklagten, das ist ein hoher Standard, das verstehen wir. Aber wir sind froh, dass ihm eine hohe Haftstrafe droht. 10 Jahre Haft könnten Sean Combs für den Transport von Prostituierten nun bevorstehen. Noch heute soll sich entscheiden, ob er vorerst auf Kaution freikommt.
Und damit zum Sport. In der Schweiz beginnt heute die Fußball-EM der Frauen. Das erste Gruppenspiel ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Island unterlag da Finnland mit 0:1. Die EM wird in insgesamt 8 Stadien ausgetragen. Für die deutsche Mannschaft geht es am Freitag in St. Gallen los gegen Polen. Weitere Spielorte sind dann Zürich, Luzern, Bern, Thun, Sion, Genf und Basel. Dort findet heute Abend auch das offizielle Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Schweiz und Norwegen statt. Und wir fragen nach bei meiner Kollegin Sandra Bieger in Basel. Wie bereiten sich denn die Fans auf die Spiele bei dieser Hitze vor?
Also heute tagsüber haben sich die meisten vorbereitet, indem sie die Sonne einfach gemieden haben. Es war deutlich weniger los in der Stadt als sonst üblich vor solchen Turnieren. Aber gegen Abend sind dann wie geplant die Fanmärsche auch durch die Innenstädte der Städte, in denen heute gespielt wird, gezogen. Und jetzt sind hier am Stadion, da ist die Stimmung schon riesengroß. Und in die Stadien dürfen die Fans heute ihre eigenen Getränke mitnehmen, zumindest kleine Getränke. Das ist ein Zugeständnis an die Hitze und das ist eine absolute Ausnahme. Fußballfans wissen das. Und ansonsten hier in Basel gibt es überall umsonst, kostenfrei Trinkwasser und auch Sonnencreme. Also auch hier in Basel war heute und ist nach wie vor die Devise trinken und eincremen.
Und die Schweiz, die trifft ja gleich auf Norwegen. Ist denn der Funke schon auf die Menschen im Land übergesprungen?
Oh ja, die Stimmung ist hier mega. Also immer wieder hört man hier den Schlachtruf, Hopp Schwyz. Fast alle Spiele bis Ende Juli sind auch ausverkauft. Den Schweizerinnen selbst werden eher Außenseiterchancen zugerechnet. Aber gut, Euphorie trägt ja manchmal auch ins Ziel. Wie sich die Schweizerinnen schlagen, wer sich davon überzeugen will, heute Abend ab 21 Uhr im Ersten gegen Norwegen.
Dankeschön für diese Eindrücke, Sandra Bieger in Basel. Und jetzt nochmal der genaue Blick auf das Wetter für morgen, Donnerstag, den 3. Juli.
Heute Abend nähert sich aus dem Nordwesten eine Kaltfront. Sie löst dort Schauer und Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr aus. Besonders betroffen das nördliche Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Diese unwetterartigen Gewitterschauer verlagern sich im Laufe der Nacht südostwärts in die Mitte, werden dabei schwächer, bleiben dann am Tag auf Südostkurs und fallen vor allem zwischen Alpen, Bayerischem Wald und Donau heftig aus. Sonst wieder viel Sonnenschein. In der Nacht 23 bis 13 Grad, am Tag 19 Grad an der Nordsee, 32 Grad in Niederbayern. Am Freitag oft Sonne an den Alpen sowie Richtung Küsten, ab und an Schauer und Gewitter. Am Samstag vom Nordwesten bis zur Ostsee mitunter etwas Regen, sonst häufig Sonne. Am Sonntag wechselhaftes Wetter.
In der Halbzeitpause des EM-Spiels Schweiz gegen Norwegen gegen 21.50 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen und mit der Frage, ob sich die schwarz-rote Koalition bis dahin beim Streitthema Stromsteuer geeinigt hat.